Denn jetzt geht's wirklich ins Loch der Finsternis, die sogenannten Meta-Frameworks.
Und dann hast du zumindest, nehme ich dann React Kit, nehme ich dann Solid Start, nehme ich dann Next, nehme ich Next oder nehme ich Remix?
Es sind zu viele X in meiner.
Wir können jetzt nicht hier weiterreden, ohne mal kurz über Jest zu reden, weil da wartet doch jetzt sicher jeder drauf, der hier gerade zuhört. Denn ich weiß nicht, ob es eine Person gibt, die generell keinen Schmerz damit hat.
Code ist ja Notwehr. Ich will ja am besten nichts schreiben. Ich will ja einfach, dass alles funktioniert.
Wir hängen noch bei dem Satz, dass Code Notwehr ist.
Notwehr.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von euch, von unserer Community. Podcasting ist keine Einbahnstraße und ohne euer Feedback wäre das hier alles gar nichts. Und deshalb haben wir für euch einen Slack-Channel eingerichtet. Unter draft.community könnt ihr beiträgen und mit uns Podcast-Hosts sowie der erlesenen restlichen Hörerschaft abhängen. Wir diskutieren über den Podcast, tauschen Links aus und immer dann, wenn wir etwas Besonderes vorhaben, erfahrt ihr es dort zuallererst. Also klickt doch mal rein unter draft.community. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 656. Heute sind am Start die Person, die beweist, dass man zum Podcasten gar keinen Schlaf braucht, nämlich die Vanessa.
Servus.
Und meine liebste Implementierung des Österreicher Interfaces, der Stefan.
Hallo, grüß euch.
So, und das war's jetzt auch mit den Witzen für diese Revision, weil jetzt wird's ernst. Wir müssen weiter über den State of JavaScript reden. Also sollten wir uns vielleicht eher was Dunkles anziehen, denn jetzt geht's wirklich ins Loch der Finsternis, die sogenannten Meta-Frameworks. Das sind ja die Dinger, die mehr machen, als einfach nur umständliche UI-Beschreibungen zu machen. Ne? Also das, was eigentlich man, bevor es Frontend-Frameworks gab, für Frameworks gehalten hat. Richtig?
Ihr hättet es jetzt auch so interpretiert.
Das ist eine Interpretation. Ansonsten ist, glaube ich, der übliche Spruch, den ich so kenne, das sind die Frameworks auf den anderen Frameworks. Wobei ich denke, es gibt auch Meta-Frameworks, die nicht auf einem anderen Framework basieren, oder? Oder ist kann man ein Meta-Framework haben ohne ein Framework dazu? Weil Gatsby ist ja Gatsby und nicht irgendwie Gatsby auf Gatsby 1.
Aber Gatsby baut ja auch auf React auf. Also ich glaube, dass das die...
Ach ja, natürlich.
Das ist der Punkt, ja.
Also ist doch trotzdem bescheuert, weil wenn ich irgendwie mir, keine Ahnung, generisches PHP-Framework jetzt installiere, habe ich da ja auch die Wahl zwischen irgendwie nimmst du diese Template-Engine oder jene Template-Engine. Also ist ja nicht immer so, aber öfter mal gibt's das ja. Und die nennen sich auch nicht Meta-Frameworks, sondern wir sind halt das Framework und wir nutzen halt irgendwie einen Rendering-Mechanismus, um das HTML irgendwie über die Leitung zu senden.
Ja, ich glaube, es kommt aus dieser unsäglichen Diskussion, ob jetzt React ein Framework oder ein Library ist. Weil ja da, also das ist glaube ich so ein bisschen Bike-Shading, mit dem sich die Community gerne aufhält. Weil React ja viele Dinge macht, aber viele Dinge auch nicht macht. Bewusst nicht macht.
Ja, ob React eine Library oder ein Framework ist, erinnert mich nicht dran, aber das ist so bei mir mittlerweile auf einer Stufe, wie ob HTML eine Programmiersprache ist. Einfach von dem inneren Gefühl, das ich schon habe, ich will diese Frage nicht mehr hören.
Ja, ganz genau. Sie führt auch nirgends hin, aber ich glaube, dass der Begriff Meta-Framework ein Resultat davon ist, weil sie halt sagen, ja, also im Kern hast du React. Und ich glaube, wenn man jetzt mal so hinschaut, na gut, du hast Svelte-Kit, Solid Start und DennoFresh, die jetzt nicht auf React aufbauen, aber der Rest baut eigentlich so ein bisschen auf React auf, ne?
Den Nax nicht vergessen. Ich muss kurz View eingeben.
Ja, tatsächlich. Ja, stimmt. Ja gut, nein, dann wird das eh immer weniger. So was ich gesagt, alles baut auf React auf. Nein, ist eigentlich eh nur Next, Gatsby und Remix. Ne? Astro ist ja alles. Nicht? Die kümmern sich ja nicht drum. Aber die bauen halt auch auf anderen Bibliotheken, Frameworks, was auch immer auf. Und du hast ja dann so All-in-One-Lösung mit State-Management, Routing, Rendering, whatever. Und eigentlich sind es Frameworks.
All in one. Findest du?
Nein, überhaupt nicht.
Also ich wollte es gerade sagen. Ich habe ja seinerzeit irgendwie, als ich an dem Moment, wo ich halt, das habe ich ja schon mehrfach erzählt, aber wo ich halt so meinen Zorn auf Next irgendwie mal wirklich beschlossen habe, es liegt wirklich an denen und nicht an mir, und ich das Ding in die Tonne getreten habe und danach einfach mal gesagt habe, was haben die eigentlich bei PHP? Das habe ich seit 10 Jahren nicht mehr angefasst. Und dann installiere ich mir das und dann habe ich da einfach so ein Docker-Ding und das macht mir eine Datenbank und macht mir direkt so ein Authentifizierungs-Workflow und dann habe ich ein fertiges Login-Fenster und alles halt so out of the box. Das ist doch mal eine andere
Konzeption von Vollständigkeit verglichen mit dem, was diese Meta-Frameworks machen. Also das sind definitiv keine vollwertigen Frameworks, wenn ich die gegen die üblichen PHP, Java, hast du nicht gesehen, Lösungen halte. Dann ist das noch deutlich weniger.
Ja, das stimmt. Vielleicht ist das der Meta-Teil. Aber es gibt eine gewisse Sicht auf Dinge. Also diese Meta-Frameworks haben halt eine gewisse Vorstellung, wie man mit der darunterliegenden Bibliothek zu arbeiten hat. Nicht?
Normalerweise, also zumindest aus dem Vue-Ökofeld, ist es ja so, dass Vue relativ modular aufgebaut ist. Das heißt, es kommt mit dieser schönen kleinen Library und wenn du einen Router haben möchtest, dann fügst du den hinzu. Wenn du State Management haben möchtest, dann fügst du das hinzu. Und ich habe zwar jetzt Nuxt wirklich seit Jahren nicht mehr verwendet, aber da kam halt das alles dann so mit. Dann hast du den Router nicht mehr selber konfiguriert und die Seiten nicht mehr an, also halt das JSON-Objekt oder was auch immer für ein Objekt nicht mehr selber angelegt, sondern dann hast du eben die HTML- oder .view-Seiten in den Folder namens Pages hinzugefügt. Da kann man dann auch gleich wieder ganz viel diskutieren, wie viel Magie sollte so ein Framework dann haben, denn under the hood ist da ja trotzdem dann nur eine Router-Konfiguration drunter. Und wie magisch, wie sinnvoll ist es dann, dass das in dem Pages-Folder dann automatisch gemacht wird? Ich finde es immer sehr super, wenn ich die Implementierung darunter auch halbwegs kenne und ich halbwegs weiß, was passiert. Und ich weiß, vermutlich wird hier dann beim Bilden der Router irgendwo hingeschrieben. Aber je mehr das Framework abstrahiert davon, desto schwieriger kann es dann dementsprechend auch sein, auch Bugs zu finden oder dasselbe umzukonfigurieren.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe nämlich genau das gleiche Gefühl gehabt, dass ich habe früher auch viele Next.js-Webseiten gemacht. Und der Einstieg ist immer recht cool, nicht? Aber du kommst irgendwann einmal an einen Punkt, wo du eigentlich wieder mehr mit dem Framework kämpfst, als damit arbeitest, weil du halt gewisse Dinge lösen willst, die halt nicht so einfach zu lösen sind. Und dann machst du auf einmal die Dinge in der Architektur von dem Framework auf und arbeitest da rein und das fühlt sich ganz, ganz stark nach WP-Core PHP-Umschreiben an. Das haben wir früher auch gemacht, das war eine Spitzenidee. Mhm. Also ich hab Projekte geerbt bekommen damals in der Agentur, wo wirklich ein paar grandiose WordPress-Zauberer dabei waren und die haben halt alles umgeschrieben, was man nicht umschreiben soll und das war grässlich weiter am Leben zu halten. Und in einer ähnlichen Situation laufst du auch mit solchen Meta-Frameworks, meiner Meinung nach. Ja, also ich habe ein Projekt, die ScriptConf-Webseite von 2019, die haben wir in Next.js gemacht und wir haben 6 Monate später nicht mehr kompilieren können, ohne dass wir intensiv Zeit investieren, das Ding auf den neuesten Stand zu bringen. Das war schrecklich.
Ach du, keine Sorge, ich hab ein ähnlich altes Projekt im Moment am Start, das ist dieses React-Ding, über das ich mich immer auf Social Media lustig mache. Ja. Das hat man problemlos weiter am Laufen gehalten, aber das ist dadurch nicht besser geworden, du. Das Problem ist halt eben tatsächlich, da kannst du auch nicht irgendwie das richtige Framework wählen, um dem Problem aus dem Weg zu gehen. Die Frage ist halt, wer sitzt vorm Monitor? Ne? Der Fisch stinkt vom Kopf her und wenn die entsprechenden Entwicklerinnen und Entwickler halt dann sagen, hold my beer, ich hole jetzt das Brecheisen raus und dreh die Gedärme auf links, dann kommt man halt eben in gewisse Schwierigkeiten rein. Und naja, die Frage ist halt dann wirklich, wenn man das regelmäßig machen muss, hat man dann den passenden Technologie-Stack gewählt. Und das wird dann auch nicht besser, indem man jetzt irgendwie Next gegen Nuxt austauscht, sondern wenn man irgendwie extrem spezielle Anforderungen hat und man häufiger an irgendwelche Interne ran muss, um Dinge sehr speziell umzukonfigurieren, dann ist es vielleicht so, dass eine Lösung außer Dose von vornherein nicht die richtige war.
Ja, die Dinge findest du halt erst raus, wenn du mit dem Schiff schon sehr weit gesegelt bist, meiner Meinung nach.
Nicht? Ja, absolut. Total richtig. Die Frage ist, was folgt daraus? Weil das weißt du. Da läufst du seit Jahren rein. Da läufst du seit Jahrzehnten rein in das gleiche Problem. Du kannst also antizipieren, dass egal, was du jetzt wählst, ich glaube, das hatten wir auch in den letzten Revisionen schon mal angesprochen, egal, was du jetzt wählst, das wird irgendwann nicht mehr so perfekt passen, wie zum Zeitpunkt, als du es gewählt hast. Und du weißt, dass das so kommen wird. Die Frage ist, was machst du mit der Information? Scheint mir im Moment so, wir ignorieren das und tun nichts.
Ja, wahrscheinlich ist es auch genauso. Ne? Ich glaube, es kommt da ein bisschen darauf an, was du von dem Projekt erwartest, das du damit umsetzt, nicht? Also für unsere Script-Conf-Webseite war es so, okay, die lebt jetzt eh nur für maximal ein Jahr, nicht? Also das halbe Jahr vor der Konferenz und vielleicht ein halbes Jahr nach der Konferenz und dann suchen wir sie sowieso was Neues. Da ist mir auch relativ wurscht, wenn das Framework irgendwann einmal nicht mehr funktioniert, weil, hey, wir machen die Seite sowieso neu. Ich glaube, gerade auch bei so einem Projekt wie Gatsby, das sehr beliebt war, das ja hauptsächlich von Portfolio-Webseiten geprägt war, war das ähnlich, nicht? Die Leute haben halt herumexperimentiert, haben neue Technologien gelernt. Ich glaube, dass viele Leute über Gatsby überhaupt zu React oder GraphQL gekommen sind. Und dann machen sie eine Portfolio-Website und das publishen sie und sind happy und fertig. Schauen sie nie wieder an, braucht ja kein Mensch. Weil den Job haben sie ja dann nachher bekommen als React-Entwickler oder Entwicklerin. Und für das ist das ja alles okay, nicht? Also du kriegst da viel Technologien mit, du kannst dort viel lernen, du kannst herumexperimentieren. Mein Einstieg in React war auch Next.js, weil es wirklich niederschwellig war und es hat gut funktioniert für die Sachen, die wir gemacht haben, das hat passt. Aber keins dieser Projekte habe ich länger wie ein Jahr am Leben halten müssen. Und das sehen wir aber jetzt. Also wir sehen Firmen, die groß auf die Technologie setzen und mehrere hundert Pages große Webseite damit publishen oder Produkte damit publishen und so weiter. Und dort sehen wir halt nachher auch diese Reibung passieren, beziehungsweise die Probleme auftauchen. Und ich weiß nicht, ob die das einfach ignorieren. Die Frage ist halt, was für Möglichkeiten haben sie? Neu schreiben, kommst vom Regen in die Traufe, machst das selbst, ne? Das sind halt Dinge, die das nicht so einfache Entscheidungen sind, oder lebst du halt einfach mit dem Fakt, dass du am Personenmonat brauchst pro Jahr, um das, oder pro Release, um das Ding umzustellen. Ne?
Ja, aber ich meine, du könntest ja theoretisch, sagen wir mal, deine Entwicklung dahin optimieren, dass du nicht einen ganzen Personenmonat brauchst, sondern vielleicht einen halben, indem du halt gewisse Dinge vermeidest, gewisse Schichten einziehst und einfach so Dinge, die sich antizipieren lassen, halt nicht machst. Das ist so einfach so, ich würde sagen, Risikominimierung. Du weißt ja nicht genau, wo es am Ende kaputt gehen wird und welche API jetzt als nächste bricht, aber du weißt, irgendeine wird sein. Und das ändert ja schon deinen Umgang damit, wie du das machst. Ne? Also speziell, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich bastel jetzt auf zum Beispiel sowas wie Next.js nochmal irgendwie einen riesigen Haufen Abstraktionen obendrauf, ist halt am Ende riskant. Ne? Weil einerseits verändern sich gegebenenfalls deine Anforderungen, das heißt, die Abstraktion passt nicht mehr. Von der einen Seite kommend ist die Schicht also nicht zu gebrauchen. Und unter der Haube ändert sich irgendeine API von diesem Framework. Und dann ist diese Abstraktion auch von der anderen Seite nicht zu gebrauchen. Und weil das ja kein binärer Switch ist, dass irgendwann du feststellst, hoppla, das funktioniert nicht mehr, sondern ist es ja mehr so ein langsames Dahinbröckeln und dann immer weniger optimal sein. Ne? Dass man da zum Beispiel vielleicht sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie so basales React wie möglich, ohne das jetzt irgendwie zu überabstrahieren. Das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, damit umzugehen. Setzt halt dann voraus, dass du kompetentes Personal am Start hast, das halt irgendwie erkennt, aha, das ist jetzt irgendwie gerade so das fancy Überabstraktionspattern du jour, das lassen wir mal links liegen und wir machen das jetzt mal hier schön basic. Damit könnte man das, glaube ich, wirklich weniger schlimm gestalten, wenn man wollte.
Ich glaube, dass sie die Frameworks gut anbieten würden dazu, weil in React geht ja alles über Komponentisierung und das ist ja eines der Key-Features davon. Von dem her sollte das schon möglich sein, aber genau wie du sagst, also brauchst du da die Brainpower dahinter.
Ja, nicht Brainpower, du brauchst das Rückgrat. Weil mit Brainpower kannst du auch fancy Abstraktionen basteln. Also ich sag dir das, ich habe an meinem, ich will jetzt nicht zu viel von meinem Projekt reden, aber dieses Next.js-Ding, ich habe halt einfach nur damit gekämpft, den Großteil des gestrigen Tages, dass, wenn ich eine Checkbox anklicke, dass die halt eben auch angeklickt ist und dass nicht irgendwie seltsame Nebenwirkungen passieren. Ne? Also ich habe buchstäblich ein Video aufgenommen, einfach nur, um am Ende meinen Stundenzettel zu rechtfertigen, dass ich halt wirklich dokumentieren konnte, dass ich klicke das Ding an und dann springt er wieder auf die obere Checkbox, dann klicke ich es nochmal an, dann passiert gar nichts, dann klicke ich es nochmal an, dann ist es angehakt. Und das geht halt eben, weil die irgendwelche fancy Abstraktionen übers Checkbox-Sets oder Radio-Buttons gebaut haben und das dann irgendwie mit React-Use-Form-Dings interagieren haben lassen. Und alles von dem wurde halt mal irgendwann über 3 Versionen in einem Schritt geupgradet und nichts passte mehr so richtig. Das war noch alles typkompatibel, aber die Semantik war halt komplett im Arsch. Und das ist halt genau das Ding, das hätte man vermeiden können. Da hätte man sich signifikant Geld sparen können, wenn ich halt eben nicht mich damit hätte rumschlagen müssen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du kriegst für das ganze Zeug bezahlt.
Ja, so mittel, aber es ist halt so ein schönes Ding, so, mein Hirn tut gerade nicht richtig, ich mach mal irgendwie gerade so ein bisschen React-Stocher, das ist so Low-Stakes-Kram, weißt du?
Vor allem werden wir drei wahrscheinlich einfach da so ein bisschen einen kritischeren Blick drauf haben, weil wir es dann oft irgendwie oft fixen müssen. Also ich habe ja auch irgendwie Anfragen bekommen, hey, bei dem Nuxt und so Seite lädt in 10 Sekunden. So, ja, also an Nuxt.js per se wird es jetzt nicht liegen. Aber da musste ich halt auch antworten, also ich kann Vue.js wirklich relativ gut, aber ich kann euch bei Nuxt.js auch nicht mehr helfen, weil ich seit 3 Jahren jetzt auch nicht mehr angefasst habe. Und dementsprechend, ich kenne die Magie nicht, was da jetzt falsch konfiguriert ist. In Vue.js kann ich reinschauen und kann es dann schnell mal fixen. Solche Meta-Frameworks, die haben ja ihre Berechtigung und die sind ja auch teilweise sehr beliebt. Also da werden jetzt auch ein paar Leute zuhören, die mit Next.js super, super happy sind, da tolle Projekte mitmachen können und wo es generell mal läuft. Man sollte sich halt vorhin mal drüber klar sein, welche Probleme man sich automatisch damit herankart. Gerade dieses Framework auf Framework ist eben, ich kenne die Geschichte von Vue.js 2 auf Vue.js 3. Das war schon leider ein bisschen wirklich schmerzhaft, wenn man kein Nuxt.js verwendet hatte. Aber wenn du Nuxt hattest, dann musstest du warten, bis halt auch Nuxt fertig ist, auf Vue 3 zu laufen. Und dann kannst du erst auf Nuxt 4 oder was auch immer dann tatsächlich migrieren. Und da hast du halt schon mal von vornherein eine ziemlich große neue Abhängigkeit drin. Bei React finde ich es vor allem noch, dass du dich dann auch noch entscheiden musst zwischen Next.js und Remix. Ich meine, die Leute sind ja heutzutage schon alle so ein bisschen verwirrt, sollen wir jetzt Vue nehmen oder Astro oder Svelte oder React? Und dann hast du zumindest, nehme ich dann React Kit, nehme ich dann Solid Start, nehme ich dann Nuxt, nehme ich Next oder nehme ich Remix?
Es sind zu viele Xe in meiner Empfindung. Ich finde es ja cool, also ich habe das Gefühl, dass alle unsere, Einstellungen beziehungsweise Meinungen zu diesen Meta-Frameworks nicht nur bei uns bleiben, sondern dass jetzt mittlerweile mehr Leute draufkommen, dass es eigentlich eh nicht so sonnig und goldig ist, wie es beschrieben wird. Und tatsächlich, wenn man sich jetzt diese State of JS-Statistik anschaut, wenn du jetzt Next.js anschaust, ist die Positivity, also die positive Einstellung zum Framework in 2024 auf 57% gesunken, von 66% in 23 und 77% in 22. Also wir haben da in den letzten 2 Jahren so ein 20% positive Haltung gegenüber Drop. Und wenn man auf Retention geht, Retention ist Beibehaltung, ne? Also wie wenn du mit dem Framework gearbeitet hast, bleibst du dabei, nicht? Sind wir jetzt auch von 89% in 2022 auf 68% in 2024. Also ich habe schon das Gefühl, dass Leute merken, hey, du kaufst halt damit nicht nur viele Möglichkeiten ein, sondern auch viele Verpflichtungen. Und gerade Next.js ist ja schwieriger auch in dem Bereich, weil das hat ja begonnen als wirklich cooles Framework, mit dem man sehr, sehr gerne entwickelt hat. Ne? Und du merkst halt, dass in den letzten Jahren immer mehr und mehr die Roadmap der Firma dahinter einfließen lassen haben. Nicht? Features, die stark mit der Hosting-Plattform verknüpft worden sind reingekommen, die auch schwer woanders zu reproduzieren waren. Und du hast halt gemerkt, ja, also die Kombination mit dem hoste es bitte dort für teures Geld wird immer wichtiger. Und ich möchte dazu sagen, das ist absolut legitim, dass Next.js das macht. Das ist voll in Ordnung, weil, okay, das ist halt das Businessmodell. Du kriegst ein Framework, mit dem du leicht arbeiten kannst. Und dafür machen sie es halt so, dass es am einfachsten zu hosten bei ihnen selbst ist. Das ist absolut okay. Aber offensichtlich beeinflusst es halt auch die Einfachheit oder die Angenehmheit, wie man damit arbeiten kann. Und deswegen verstehe ich auch, dass Leute das nicht mehr machen wollen.
Alternativtheorie, das ist mittlerweile arriviert.
Bitte?
Also es ist ja nicht so, dass das jetzt noch irgendwie der coole Rebell ist, sondern das ist ja tatsächlich so, Giant Megacorp baut jetzt alles darauf um, irgendwie, keine Ahnung, wir sind die Riesen-AG und der, keine Ahnung, öffentlich-rechtliche Rundfunk und lauter so ein Kram, die wechseln ja alle auf das. Ne? Und natürlich denkst du dann halt irgendwie so zur Positivity, du kaufst, also ich bin der Meinung, dass das komplett, dass gerade diese Meta-Framework komplett egal sind. Weil hast du kompetentes Personal und ausgehend davon, dass die jetzt nicht irgendwann einfach eingestellt werden, so Gatsby-Style, kannst du damit arbeiten. Ich denke, das ist hinreichend demonstriert, dass man mit all denen wunderbar eine Webseite betreiben kann, wenn du halt kompetentes Personal hast und irgendwie ein paar schlaue Entscheidungen triffst. Deswegen ist das eigentlich komplett wurscht, welches von denen du pickst.
Ja, absolut.
Ist so meine Meinung. Ne? Das Relevante ist halt wirklich, du musst die Kompetenz vom Bildschirm haben und du musst den Leuten erlauben, dass sie ihre Kompetenz auch zum Einsatz bringen. Und dann führt das halt eben dazu, dass wenn du das halt bei deiner täglichen Arbeit hast, dann hast du halt diese Technologie am Start, aber halt eben verbunden mit dem ganzen Bullshit, der mit Arbeit da einhergeht. Ne? Irgendwie, das Projekt ist doof und die Legacy und der Product Manager ist eine Arschkrampe und das kommt halt eben alles zusammen und dann hast du natürlich nicht mehr ganz so einen tollen Positivity-Vibe, was jetzt Next.js angeht und denkst dir vielleicht so, nächstes Mal mache ich was mit Next.js, weil kann nur besser werden.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt. Nicht? Also was ich auch merke ist, wann ich bei Firmen unterwegs bin und so weiter, also Next.js ist mittlerweile im Enterprise angekommen. Nicht? Das ist ja immer so Fluch und Segen gleichzeitig. Zum einen weißt du, okay, das Ding ist wirklich populär und das wird genutzt und Leute kennen sich aus damit und Leute produzieren damit, nicht? Weil es braucht eh immer ewig, bis dass du im Enterprise irgendwelche modernen Technologien adoptierst. Auf der anderen Seite weißt du, ja gut, also ob jetzt wird es langsam, ob jetzt wird es schwierig, der Fokus wird sich ändern und ja. Nein, du hast komplett recht, in Wirklichkeit ist dann auch das Framework komplett egal, weil es kommt eh wieder auf die Leute drauf an, die damit arbeiten. Nicht? Und das hat man, also das ist schönerweise technisch unabhängig.
Tja, und wenn wir mal zu den Painpoints runtergehen, weil der Rest ist alles so irgendwie so, ne? Ja, zum Beispiel auch hier, Use That Work ist Next.js halt einsamer Spitzenreiter, wer hat's gedacht?
Witzig, ne? Finde ich ganz kurz, wenn du auf Yearly Income drückst, dass du mit Gatsby am meisten verdienst, ist jetzt ein bisschen...
Leute, ich kapiere Gatsby nicht. Ich kapiere das nicht. Das Framework, also wir haben das ausprobiert, weil es rausgekommen ist und ich habe gesehen, okay, das wird nie was werden, was ich irgendwie verwenden möchte, weil es ist langsam im Bild und das Einzige, wie die Firma Geld machen will, ist den Bild schneller machen. Aber ich dachte, okay, passt, das wird nie schneller werden. Ne? Und wir haben zwei Demo-Seiten, wir haben 2 Minuten braucht, bis dass wir die rausgebaut haben. Ich habe 1500 Seiten mit 11T in 2 Minuten gebaut. Irre, nicht? Und dann dümpelt es so vor sich hin, frisst irrsinnig viel VC-Money, wird für einen Poppenstil von Netlify gekauft, wird eingestellt und Leute verwenden es immer noch. Und ich kapier's nicht. Es ist weder schön zu verwenden, nur ist es irgendwie zukunftsorientiert oder sonst irgendwas. Und die einzige Vermutung, warum Leute damit Geld verdienen können, ist, weil irgendwelche Leute, die sie vor ein paar Jahren eingetreten haben, keiner das mehr anrühren will und sie wirklich Experten brauchen und Expertinnen brauchen, die damit irgendwie umgehen können.
Das ist die Hypothese.
Aber es ist schrecklich. Bitte macht's nie was mit Gatsby.
Ja, okay. Wie viel mal schrecklicher ist es als mein handgestrickter Copy-Paste-statischer Seitengenerator? Einfach so ein Node.js-Skript. Gleich? Also meiner ist schneller.
Also das, was du geschrieben hast, oder was oder das Projekt, in dem du herumfuhrwerkst?
Nee, das Projekt, in dem ich herumfuhrwerke, das ist Next.js, das zählt nicht. Aber was ich halt jetzt immer mache, wenn ich eine Webseite einfach nur haben will, ist, keine Ahnung, ich mache mir ad hoc ein Build-Skript. Ja. Einfach so 100 Zeilen irgendwie Node.js und dann ist fertig. Und für so Sachen wie RSS-Feeds und ähnlichen Kram copy-paste ich mir was zusammen. Und wenn ich Interaktivität baue, schreibe ich eine halbe Web-Component.
Ja, genau. Ist cool.
So, das ist halt eben komplett ad hoc. Versteht außer mir keiner. So, aber ist halt schnell, ist einfach, ist straight.
Ja, ich würde...
Und Gatsby ist schlimmer.
Hundertprozentig schlimmer. Also, na, absolut. Also, die Herangehensweise, die du hast, die weiß ich ja zu schätzen, nicht? Also, ich arbeite ja auch so. Ich habe jetzt ein Problem. Mein Gott, dann verwende ich halt vielleicht Vue oder React oder was auch immer. Das ist ja alles total okay, nicht? Aber ich baue mir die 3-4 Komponenten, die ich brauche, oder die 3-4 Tooling-Geschichten, die ich brauche, schnell selbst zusammen, bin ich genauso schnell und weiß aber, was passiert, nicht? Bei Gatsby hast du so viel Overhead an Technologien, die zusammengeworfen worden sind. Du hast tausende an NPM-Dependencies, wo du nicht weißt, was die tun. Und dort ein Problem zu finden, kostet dich Stunden, weil du halt nicht in das Hirn dieser Gatsby-Entwickler von vor 3 Jahren reinhüpfen kannst. Nicht? Von dem her, die gewissen Einzelbausteine selbst machen und weiterbringen, bringt auf jeden Fall viel, viel mehr. Und ich würde sogar sagen, in einem richtigen Projekt mit Teams, die länger daran arbeiten müssen auch, weil wir haben vor 7 Jahren einen statischen Seitengenerator geschrieben, komplett selbst entwickelt, nicht? Der wird heute noch verwendet von anderen Leuten, die können damit arbeiten, das ist alles dokumentiert, das löst das Problem, das wir lösen wollen für diese eine Seite, nicht? Und lebt seit 7 Jahren problemlos. Ne? Mit minimalem Overhead, den wir einsetzen müssen, dass wir das Tooling oder den Seitengenerator am Leben halten. Ne? Von dem her würde ich sagen, ja, definitiv, bitte macht ihr das selbst. Greif auf ein paar Technologien zu. Es ist okay, dass man gewisse Dinge hernimmt, wie zum Beispiel eben React Web Components. Also kannst du ja Lit, HTML oder was auch immer hernehmen oder Vue. Total in Ordnung. Aber lass den anderen Scheiß einfach sein.
Vor allem, ja, so ein bisschen eine Alternative hätte ich noch dazu mit Eleventy. Ich glaube, davon sind wir alle so ein bisschen eher die Fans. Da habe ich gar nichts selber geschrieben und irgendwas zu deployen. Ich habe mich auch nicht damit befasst, das ist jetzt ganz neu, aber ich hatte ja keine Zeit, wie diese ganze Magie funktioniert, aber sie funktioniert. Was ich aber daran eben gut fand, im Gegensatz zu ein paar, die ich mir zumindest für ein paar Sekunden online kurz angeschaut habe, wie ich die schreiben müsste, war der große Vorteil für mich, ist, dass ich selber schreibe ich HTML, CSS und Markdown-Dateien. Das heißt, möchte ich von Eleventy irgendwann umziehen, dann nehme ich meine HTML, CSS und Markdown-Dateien und tu die dann irgendwo anders rein, was mir das deployt. Aber ich habe eben keine, und ich bin ja großer Fan, aber ich habe dann eben trotzdem keine .view-Files oder .jsx oder sonst was.
Ach, und das ist genau, was ich meinte. Mit so, wenn man halt eben weiß, dass das schief gehen könnte, dann immunisiert man sich dagegen, indem man zum Beispiel in dem Fall eine Technologie wählt, wo man sagt, ein Umzug ist, wenn es nötig wird, tatsächlich machbar.
Ja.
Genau die richtige Herangehensweise, weil du weißt nicht, ob es kaputt geht und wenn ja, weißt du nicht wie, aber du weißt, es gibt einen Weg, einen Ausgang. So, da muss ich vielleicht erstmal die Tür aufbrechen und so, aber ich komme aus der Nummer wieder raus. So muss man das machen.
Ich habe meinen Blog ja auch schon von mehreren statischen Seitengeneratoren umgezogen zu Eleventy jetzt auch, nicht? Und ich weiß, dass ich auch wieder von Eleventy wegkomme. Das ist okay. Sehe ich ganz genauso. Und das muss ich auch noch dazu sagen, Eleventy ist nicht wie sie fandet, und das ist für so ein Tool das Beste, was es gibt, auch wenn der arme Zach Lederman sich schwer tut, dass er die Entwicklung aufrechterhält, aber alle Meta-Frameworks, die wir dort sehen, in dieser Liste, nicht? Next, was haben wir denn? Next, Next, Gatsby, nicht mehr nicht, aber Remix auch nicht mehr, ist ja auch mittlerweile gekauft worden, Astro, die sind alle von Firmen, die irgendein Funding über VCs oder sonst irgendwas haben, entstanden. Irgendwann passiert es, dass die Entwicklung dieses Frameworks auf die Features oder auf das Bezahlmodell der Company ausgerichtet wird. Und das muss ein ganz, ganz großes Red Flag sein für euch, beziehungsweise muss ich das halt einfach bewusst sein beim Entwickeln, dass das irgendwann einmal vielleicht ein bisschen anders wird, wie es jetzt ist. Und von dem her, ich mache das nicht. Also ich werde keine VC-funded Frameworks mehr verwenden.
Ja, weil was du dann ja machst, ist, wenn du zum Beispiel sowas selber schreibst, ist ja eigentlich so rein unternehmenstheoretisch, wenn ich das jetzt mal so groß aufhängen darf, ja nichts anderes als vertikale Integration. Also so wie irgendwie Amazon seine eigenen Lieferfahrer hat und irgendwie so selbst Pilotinnen hat, damit die ihre eigenen Flugzeuge durch die Gegend fliegen, da denen halt die ganze Produktionskette gehört, das machen die ja auch nicht aus Jux, sondern weil das halt irgendwie für gewisse Probleme halt die bessere Lösung ist, weil man es halt eben genau so bauen kann, wie man es braucht. Und deswegen gehört ja zum Beispiel auch Apple die ganze Produktionskette von Ende zu Ende. Damit man halt irgendwie nicht davon abhängig ist, dass irgendwie da mal, keine Ahnung, ein Zulieferer irgendwelchen Mist baut. Ne? Wenn man den ganzen Krempel in seiner Hand hat, dann hat man zwar die ganze Verantwortung halt auch und muss das irgendwie warten und pflegen oder so, mit der entsprechenden Kompetenz und Einteilung und Planung, bla bla bla, wahrscheinlich machbar ist. Aber vor allen Dingen hat man es halt eben auch in der Hand. Sprich, das Ding, diese Softwarebasis, auf der man dann steht, die bricht einem halt erst weg, wenn man selber wegbricht und dann ist auch egal.
Ja. Sehr, sehr poetisch ausgedrückt. Ich stimme da absolut zu.
Ich bin da mal ganz nach unten auf der Seite gescrollt und da sind immer so Recommended Resources. Und da finde ich es jetzt interessant, dass da sind zwei Kurse, glaube ich, oder sowas eingeblendet. Und der eine heißt Build an AI-Powered Full-Stack Next.js App.
Ding, ding, also, ding, 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 bingo.
Bingo, bingo, bingo. AI-Powered Next.js App. Und dann haben wir halt nochmal was drauf. Also es ist dann nicht nur das Meta-Framework auf dem Framework, sondern zusätzlich hat vermutlich die AI dann mitgeholfen, das Ganze aufzusetzen. Und das in dem Kurs funktioniert es bestimmt großartig. Dann läuft das Ding und plötzlich hast du ein ganzes Spiel, das ganz toll ist. Aber dann hast du eben noch eine Abstraktionsebene, die jemand nicht selber geschrieben hat, so nach dem Motto. Dann hast du nicht mal den Router-Konfiguration mehr selber geschrieben, sondern vielleicht hast du die Seiten nicht mal mehr selber in den Pages-Folder gelegt. Ich weiß jetzt nicht, worum es in dem Kurs geht, aber irgendwie sowas stelle ich mir vor. Wir werden ja in unserem Sommer sehr viel darüber sprechen, über KI beziehungsweise AI. Da haben wir von allen Blickrichtungen dann die verschiedenen Stimmen dazu, dass es super ist und dass, wie man es macht und dann noch die Stimmen dazu vielleicht, warum man es eher nicht tun sollte.
Ich finde das cool, da gibt es ja diesen Ausdruck Vibe-Coding. Das ist, wenn du halt viel mit AI machst und sehr schnell und sehr produktiv bist dadurch, nicht? Und Vibe-Coding findet ja jeder super, aber Vibe-Debugging, also wenn du den ganzen Mist nachher anschauen musst und reviewen musst und quarschen musst, das ist war mir nicht mehr so cool. Und
naja, aber auch da wieder, die kompetenten Personen würden ja sich in die Situation gar nicht erst begeben. Die würden halt Vibe-Coding verwenden für so ein One-Off-Ding, von dem man garantiert 100% weiß, dass man das diese Woche braucht und danach nie wieder. Und wo man halt eben auch den Scope so wählen kann, dass wenn man dann doch mal eine Variation davon braucht, dass man es auf die gleiche Weise nochmal neu generiert. Also es macht ja auch irgendwie Sinn, nicht eine voll ausgewachsene Entwicklerin damit zu beschäftigen, halt irgendwie so ein Kommandozeilentool, das irgendwie CSV zu Hasse nicht gesehen konvertiert. Dass man das an die KI übergibt, gutes ist ja Beispiel. Alles super. Meine Next.js-App damit zu bauen, das krieg ich nicht mal in leserlich und übersichtlich hin. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie ChatGPT das schaffen soll. Da bin ich ja so mittel überzeugt von. Das hat sicherlich irgendwie so seinen Platz, aber meine Güte, wird das wieder mal heißer gegessen, als es gekocht werden sollte.
Naja, bis aktuell sind ja auch die Stimmen so hoch, dass nicht die AI EntwicklerInnen ersetzen wird, aber EntwicklerInnen, die AI nutzen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht nutzen. Entschuldigung, ich öffne hier gerade ein neues Fass. Entschuldigung.
Naja, nee, aber ich meine, es ist ja okay, das Fass kann man ja aufmachen. Ich finde das halt noch wirklich sehr spannend, wie viele Leute plötzlich genau wissen, was in Zukunft passiert. Ich weiß nicht mal, was ich heute Abend zu essen haben werde, aber die wissen genau, wie in so hier, ne, siehst du? Aber die wissen alle sehr genau, in 3 Jahren wird das so sein. Und man muss sich auf jeden Fall jetzt auf dieses Ding da draufsetzen. Und das ist ja alles schon irgendwie total klar. Nee, das Zeug ist alles super neu. So, ich guck mir erstmal an, wo das hingeht. Keiner hat irgendwie eine Ahnung, wie was wird. So. Das wissen die nicht. Die können nicht plötzlich in die Zukunft gucken. Wenn sie in die Zukunft gucken würden, dann würden sie irgendwie ihre sämtliche Ersparnisse nehmen und die in irgendwelche Aktien stecken, von denen die wissen, dass die durch die Decke gehen, statt irgendwie das Internet vollzuschreiben. Das würde ich machen, wenn ich in die Zukunft gucken würde. Und wenn die das nicht machen, dann heißt das nur, dass die auch keine Ahnung haben, sondern irgendwelchen Blödsinn erzählen, von dem sie halt eben glauben, so könnte es werden. Aber ich halte das für einen Unforced Error, ins Internet zu schreiben, irgendwelche Vorhersagen. Weil das kannst du ja später wiederfinden. Da kannst du ja sogar ChatGPT fragen, was hat Dingsbums früher zu Hasse nicht gesehen gesagt? Und dann guckst du aber blöd aus der Wäsche.
Du wolltest übrigens vor einiger Zeit zu den Painpoints kommen.
Ja.
Das war weg.
Da war ja was. Wir
funktionieren nicht so.
Also vor einer halben Stunde. Als wir darüber redeten, dass Next.js total beliebt ist und viele Leute einsetzen, wolltest du bestimmt sagen, dass die Next.js-Issues auf Platz Nummer 1 sind der Meta-Framework-Painpoints.
Ja gut, das ist ein statistisches Artefakt, oder? Alle nutzen das, also haben die meisten Probleme damit. Macht ja irgendwie Sinn. Ich finde Punkt 2 viel spannender.
Ja. Excessive Complexity.
Es ist auch richtig so, dass die exzessiv komplex sind. Du kaufst Komplexität damit ein. Durch die Abstraktion, nicht?
Wo kommt die her?
Durch die Abstraktion?
Ist Abstraktion nicht eine Vereinfachung?
Es kommt darauf an, was du abstrahierst und für wen du abstrahierst. Hätte ich mir gemeint.
Aber ich denke, also wenn ich jetzt, glaube ich, ins Lexikon gucke, steht da doch drin, Abstraktion ist irgendwie, du hast diesen Wildwuchs an APIs und du begradigst den für spezifische Use Cases. Es ist ja generell erstmal ein Streamlining eines Interfaces.
Das ist eine Abstraktion. Das machen sie ja auch und für einen gewissen Use Case stimmt es auch. Aber ich glaube, dass das gerade das Problem ist. Wir kaufen ein Framework ein unter der Annahme, dass es für einen gewissen Use Case passt. Dann kommst du aber drauf, dass das nicht passt. Und dann musst du um das Framework herumarbeiten. Die falsche Abstraktion.
Ist das bei diesem Meta-Framework so? Die machen doch vor allen Dingen halt so Routing und so. Das ist doch eigentlich sozusagen das Kernding, um das die drumherum konzipiert sind. Wie falsch kannst du Routing machen?
Naja, also Routing ist eine Sache und ich glaube, das funktioniert ja auch, wobei das haben sie auch total versaut mit diesem neuen Pages-Folder oder also sie haben irgendwann einmal die vom einfachen Pages-Folder sind sie auf irgendeine andere Folderstruktur gegangen und da dürfte die Migration absolut nicht funktioniert haben. Und Und die, diese neue Abstraktion hat mehr Komplexität hinzugefügt. Wenn ich mir die Kommentare anschaue, haben sie da das Problem mit dem Wunsch, über Use-Cache-Direktiven, React-Server-Components etc. etc. mehr Freiheitsgrade zu erlauben. Und das sind halt auch Dinge, die auch sehr stark wieder auf die Plattform geschnürt sind, auf dem das Ding noch erlauft. Nicht? Das ist dem Vercel, die Erfinder von dem Next.js-Framework, verkauft mir in Wirklichkeit Serverless Compute Time über die Hosting-Plattform. Das ist das, was sie machen. Alle Features, die sie bauen, sind darauf ausgelegt, mehr Verantwortung auf Serverless zu legen, damit du mehr Compute Time brauchst für die Sachen, die du machst. Und das sind Abstraktionen. Also Use Cache, dass ich das als String in meine Component reinschreibe und dann aktiviere ich dahinter irgendein Cache-Prinzip oder was auch immer und keine Ahnung, wie das nachher gecached wird oder was da passiert, ist eine Abstraktion, erhöht aber die Komplexität, weil auf einmal musst du über das richtige Cachen kümmern, weil ansonsten bezahlst du wieder sehr viel bei denen. Nicht? Und ja, also ich glaube schon, dass das Hand in Hand geht. Es kommt halt darauf an, für was du abstrahierst und was deine Anforderungen sind. Und
Also weißt du, was ich glaube, wo das herkommt?
Bin gespannt.
Das kommt daher, dass die Webseiten, also primär Content zu bauen versuchen und als Weg zu diesem Ziel die Frontend-Autobahn wählen, statt die Backend-Autobahn. Weil wenn du einfach tatsächlich sagen würdest, okay, ich muss hauptsächlich irgendwie Content irgendwo hinrümpeln, dann wäre ja theoretisch wirklich ein, mach aus diesem Markdown HTML oder schreib direkt HTML oder von mir aus einem PHP oder sowas. Aber das wäre ja der wesentlich einfachere Weg, weil du dann ja nicht permanent dich um sämtliche Komplexitäten, die ein Frontend so mit sich bringt, dich kümmern musst, sondern du kannst dann ja selektiv opt-in-mäßig sagen, hier schreibe ich ein bisschen CSS, da baue ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Mini-App ein oder eine Web-Component oder hast du nicht gesehen. Aber so meine primäre Realitätslinse ist halt das Backend. Das ist halt so irgendwie, keine Ahnung, du musst irgendwie an Ort X geben, es gibt eine direkte Flugverbindung oder du kannst den Zug nehmen und der dauert irgendwie 7-mal so lange und du musst 3-mal umsteigen und dann verpasst du den Anschluss und dann stehst du da. Und die entscheiden sich halt eben für diese umständliche Herangehensweise, weil das halt eben so ist, wie man es im Moment macht. Wohin man eben wieder durch einfach nur eine etwas klügere Entscheidung im Vorfeld zu sagen, ich nehme halt die serverseitige Perspektive als meine primäre Realitätslinse für diesen spezifischen Use Case, könnte man sich, glaube ich, vieles vereinfachen und dann gäbe es die ganze Komplexität halt nicht.
Ja, du nimmst auf jeden Fall sehr, sehr viele Problemfälle einfach weg, indem du sagst, du schiebst es an das andere Ende vom Stack. Ja. Caching ist, weil es gerade bei mir offen ist dort, eins für die herausstechendsten Dinge dort, weil wenn du das jetzt übers Frontend steuerst, musst du dir ja wirklich dann auch drum kümmern, welchen Teil von deinem Frontend willst du jetzt cachen und welchen nicht. Gerade wenn sie so inkrementelle Updates machen wollen, du musst dich ja auch entscheiden, welche Teile davon renderst du am Server und welche am Client und so weiter. Sehr, sehr viele Entscheidungen, die du machen willst. Das Ding wird um einiges einfacher, wenn du einfach sagst, du renderst Seiten basierend auf einer URL und gewisse Dinge cachst du durch eine CDN über den richtigen Cache, wo du sagst, da passt, die Sachen bleiben halt dann einmal bis zum nächsten Update oder Immutable oder was auch immer. Nicht? Also das sind ja Sachen, die man relativ gut steuern kann.
Und du kannst ja dann, wenn du was Krasseres brauchst, kannst du es ja special casen. Du kannst halt eben sagen, hinter der Route wohnt halt irgendwie eine React-App, so, die halt irgendwie den super interaktiven Teil macht. Keine Ahnung, ich bin irgendwie die TypeScript-Webseite und dahinter ist der Playground. Und der Playground ist halt wirklich eine Web-App und der Rest ist halt HTML-Seiten. Dann special case man halt eben den einen Fall, der halt der Sonderfall ist und macht den restlichen Fall über das, was am einfachsten ist. Und dann gibt's halt die ganze Komplexität nicht mehr, ne? Also vor allen Dingen, du hast jetzt ja was beschrieben, was ja tatsächlich etwas ist, um das man sich kümmern muss, nämlich, wie cache ich jetzt zum Beispiel? Aber allein nur der Umstand, dass du dich permanent im Frontend-Space aufhältst, macht ja einen Möglichkeitenraum auf, weil du halt in JavaScript was schreibst, was potenziell im Browser läuft, kannst du ja potenziell alles da drin machen. Und du müsst dich ja mehr oder minder permanent dagegen entscheiden, Dinge auf eine gewisse, dann vielleicht naheliegende Weise zu machen, die aber im Big Picture komplizierter ist. Und durch diese Reduktion des Möglichkeitenraums auf das, was dir halt eben HTML, CSS und JavaScript bieten aus der Serverperspektive, machst du dir das Leben leichter, weil es halt einfach viele Dinge gibt, die du nicht machen kannst. Und du musst dich nicht aktiv dagegen entscheiden.
Absolut.
Und das finde ich halt so befreiend. Ich will irgendwo, keine Ahnung, was machen, abhängig vom Design. Wenn ich das so aus dieser Serverperspektive mache, gibt's halt die einzige Möglichkeit, das zu machen. Ich mache halt einen Media Query da in mein CSS rein und fertig ist. Aber sobald ich halt eben im Frontend-Bereich unterwegs bin, könnte ich ja theoretisch in meine React-Komponente auch einen Media-Query verwenden mit einem entsprechenden Hook, den ich dann importieren muss, dann ist eine Dependency, bla bla bla. Und dann geht's halt eben los. Und selbst wenn ich das nicht mache, muss ich mich aktiv dagegen entscheiden. Und das belastet mein armes kleines Hirn dann auch noch. Könnte ich mal mir alles ersparen, wenn ich, da haben wir es wieder, qua Kompetenz, mich von vornherein für das richtige Tool, für den passenden Job entscheide und nicht sage, ich glaube jetzt hier den Heilsversprechen der Meta-Frameworks oder von mir aus auch der AI-Verkäufer, die ja im Prinzip sagen, du brauchst keine Kompetenz, du kannst halt hier einfach mal nach Zahlen machen und dann geht das wie von selber. Und das funktioniert halt nicht. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es halt nur für einen bestimmten Zeitraum. Am Ende brauchst du halt Leute, die am Keyboard sitzen und wissen, was zu tun. Sonst geht halt langfristig nicht gut.
Ich stimme allen zu.
Dann ist auch egal, ob du Next.js verwendest oder Remix oder ob du die die Nicht-Meta-Frameworks benutzt oder ob du alle selber schreibst. Weil du hast in allen Varianten hast du Probleme. Und irgendjemand, wie du schon sagst,
Ich würde es positiv formulieren.
Herausforderungen.
Du hast mit allen Varianten Nee. Du hast mit all diesen Softwares hast du Dinge, die funktionieren. So. Das ist nachweislich so, dass du eine wunderbare Next.js-App hinstellen kannst. Und da gibt bestimmt Use Cases, für die das genau das Richtige ist. Die Frage ist halt wirklich, ob used at work irgendwie 50% hier machen Next.js, ob wirklich 50% aller Use Cases mit Next.js optimal bedient ist. Ob die wirklich die eine Abstraktion gefunden haben, die für 50% aller Use Cases, aller Webseiten von Leuten, die diese Umfrage ausgefüllt haben, ob das genau der Treffer ist, ob sie das hingekriegt haben. Und ich glaube, sie sind besser darin, irgendwelche Server zu betreiben, als diesen Volltreffer zu landen. Wäre jetzt meine Theorie.
Und dann gehen sie zum Server, dann nehmen sie Spring Boot und haben das gleiche Problem in grün auf der anderen Seite.
Naja, es ist halt genauso, ne? Du nimmst halt das, was funktioniert und wo du halt eben weißt, ich habe dafür die Kompetenz am Start und damit kann ich halt irgendwie leben. Das Einzige, was du halt eben weißt, irgendwann wird es halt anfangen zu knirschen. Und je kompetenter dein Personal ist, umso einfacher wird es damit umzugehen. Mehr kannst du nicht machen.
Ich stimme allem zu, was du sagst. Ich denke auch, dass ein großes Problem ist, dass du dieses Wissen, das du brauchst, um damit umzugehen und auch mit diesen Meta-Frameworks umzugehen, dir nur ganz, ganz schwer aneignen kannst und teilweise musst du halt da wirklich durch auf Knien durch den Schlamm rutschen, dass du dir das Wissen aneignest. Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Die Dinge schauen alle immer easy aus, wenn du damit startest, aber wenn du dann ein Problem hast und du musst das Problem fixen und so weiter, dann wird es richtig, richtig, richtig mühsam.
Ja gut, aber wenn du das einpreist, ist das ja eventuell auch eine Entscheidung, die du bewusst treffen kannst.
Absolut.
So. Du sagst irgendwie, wir gehen auf Next.js, aber wer A sagt, wir machen das, muss auch B sagen und muss halt sagen, okay, das ist ein bewegliches Ziel und wir müssen halt eben dann unsere primäre Ressource, nämlich die fähigen Entwicklerinnen und Entwickler, up to date halten und wir müssen die halt dann wirklich mit allen Fortbildungsmaßnahmen, die man sich vorstellen kann, versehen. Man muss denen Möglichkeit geben, dass sie genug Zeit haben, um Dinge auch wirklich zu durchdringen. Muss vielleicht auch sowas machen wie irgendwie, keine Ahnung, Coding-Retreat oder so. Wir experimentieren jetzt mal was mit diesem neuen Ding. So. Das ist das Einzige, was du halt wirklich hast. Ne? Wenn du halt nicht vertikale Integration betreibst und deine eigene Software hast, dann ist das, was deine Softwarebude ausmacht, dein Personal. Das ist das Einzige, was du hast. Und dann solltest du diese eine Maschine, die du zur Verfügung hast, halt so gut geölt haben, wie halt irgendwie geht. Und sonst wird halt eben schwierig. Wenn du den Leuten keine Zeit gibst, ordentlich zu arbeiten, kriegst du halt was, was am Ende nicht ordentlich läuft. Wer hätte das erwarten können?
Man hätte es ja vielleicht testen können, wenn wir zu der nächsten Kategorie überspringen. Sind wir bei dem State of JS angekommen, bei dem Testing-Bereich?
Was für elegante Überleitung.
Ich lese jetzt einfach mal kurz die Liste vor, was hier so abgefragt wurde. Wir haben hier Jest, Mocha, Storybook. Ach, ich vergesse mal, dass man Storybook jetzt testen kann. Cypress, Puppeteer, Testing Library, Playwright, WebDriver.io, VTest, Vitest, Selenium, Testcafé, Mock Service Worker und Node Test Runner.
Node Test Runner.
Achso.
Ist der Node Test Runner der Built-in Test Runner von Node? Ist das der? Cool. Jo. Passt, den kenne ich, den mag ich. Den Rest kenne ich nicht.
Der Rest ist irgendwie Software, die ich mir installieren muss, denn der Node Test Runner ist einfach da.
Ich finde sie bei Okay, man will gewisse Probleme lösen, wie zum Beispiel, du willst in einem Echtbrowser sehen, ob sie gewisse UI-Sachen verhalten. Und deswegen gibt es dort hundertprozentig sehr viele Frameworks, die das machen. Für normale Unit-Tests, JavaScript-Unit-Tests, kapiere ich einfach nicht, warum man so ein Aufhebens macht und so viele Testbibliotheken bereitstellt für etwas, das so einfach sein soll wie: Das ist mein Testcase und das ist meine Assertion.
Du, ich glaube, es geht gar nicht um Unit-Tests mehr. Es geht um Komponententests heutzutage und dann machst du halt die Unit-Tests nebenbei noch so mit.
Ja.
Na, kommt wahrscheinlich drauf an, was du machst, ne? Also, mag ja JavaScript-Projekte geben, die gar nicht so viel mit UI machen und wenn, spucken sie vielleicht am Ende einen HTML-String raus. Dann bist du mit Unit-Tests natürlich schon ganz gut bedient, ne?
Ja, wäre man. Ja.
Ich muss ganz ehrlich Folgendes sagen, da bin ich vielleicht zu wenig informiert drüber, weil Testing ist in meiner Welt nicht so populär, wie es vielleicht sein sollte. Das liegt aber ein bisschen an dem, was ich mache. Nicht? Wir haben jede dieser Technologie sicher irgendwo bei uns im Stack und Leute verwenden das. Ich verstehe aber oft nicht, ob gewisse Tests so zielführend sind, wie wir uns zu glauben machen, dass sie sind. Komponententests, schön und gut, ja. Aber gerade in so einem flexiblen Umfeld wie im Browser, nicht, wo du halt gegen mehrere Browser-Updates ständig arbeiten musst, nicht, bringt es dir wirklich das, dass ich mit Selenium und Co., und ich glaube Cypress macht das auch, visuelle Tests mache und visuelle Regressionen überprüfe?
Es kommt halt echt hart drauf an, was deine Domäne ist. Also, ich habe halt so Sachen wie hier meine Web Component Library, die fahre ich halt gegen echte Browser, weil ich da halt Workarounds habe. Ne? Also der feuert das Event nicht in der richtigen Reihenfolge und unter der Haube macht halt mein Mini-Framework da eine Begradigung und sorgt dafür, dass das aufs Richtige umgebogen wird. Und da muss ich ja gucken, ob die Workarounds noch funktionieren und so dererlei. Ne? Aber das ist halt die spezifische Domäne. Da mache ich jetzt auch nichts Visuelles, sondern da geht es halt nur darum, also im Prinzip, da ist ja das Umbiegen des Browsers die Domäne. Und um das zu testen, brauchst du halt richtige Browser, notwendigerweise. Ne? Und dann Sachen wie das visuelle Testen, klar, da sind die natürlich auch hilfreich, weil du auch da wissen willst, ob die alle sind. Aber dann gibt's ja halt da auch ein breites Spektrum an Abstufungen. Weil zum Beispiel, selbst wenn du irgendwas mit DOM machst, wäre es ja vielleicht eine Idee, irgendeins von diesen, wir implementieren das DOM in Node.js-Dingern zu benutzen. Also JS-DOM, Happy-DOM, was es da nicht alles gibt. Und dann kann man tatsächlich beides auf einmal haben. Man kann halt irgendwie so Browser-Kram und auch Komponenten-Kram testen auf eine gewisse Weise, in einem gewissen Rahmen und den ganz basalen No-Test-Runner verwenden. Auch da wieder einfach so eine Reduktion von Dependencies und zu gucken, ja, mit was ist denn so die kleinste Lösung, mit der ich soeben durchkomme? Und nicht irgendwie zu sagen, ich brauche per se automatisch erstmal die eierlegende Wollmilchsau, sondern ich will hier drei Dinge testen und wenn ich diese beiden Dinger zusammenstecke, eins ist ohnehin schon da, No-Test-Runner, und dieses andere Ding, was halt einfach eine austauschbare JavaScript-DOM-Implementierung ist. Wenn mir irgendwann Happy-DOM nicht mehr passt, schmeiß ich's raus, nehme JS-DOM rein, hab kein Problem mehr. Kommt man dann tatsächlich relativ mit weit. Ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, diese Use-Cases da sind jetzt nicht valide, von wegen WSEcke richtige Browser hernehmen oder so. Das kann sein, dass man das braucht. Ist halt auch wieder die Frage, ist das immer das richtige Werkzeug für den Job?
Ich weiß aber gar nicht, ob Leute explizit nach der eierlegenden Wollmilchsau suchen. Oder du hast Storybook für deine Stories. Ah, und Storybook kann jetzt auch Unit-Tests, glaube ich. Stell ich jetzt mal so einen Raum. Deswegen können wir mit Storybook auch testen, weil sonst müssten wir uns ja wieder was anderes installieren und dann hätten wir wieder eine neue Abhängigkeit. Und wir sagen ja selber immer, wir haben alle zu viele Abhängigkeiten, wir sollten das reduzieren. Also könnte man ja meinen, ach, wenn ich das dann beide Fälle mit Storybook abdecken kann, dann mache ich das da, die Tests damit dann auch noch. Und ich glaube, Cypress kann ja auch Komponententests und Browser-Tests und Accessibility-Tests und eigentlich quasi alles Mögliche.
Genau. Ne, und Puppeteer an sich ist ja keine Testing-Library. Ich weiß gar nicht, was das Ding hier drin macht. Das ist ja mehr oder minder generische Browser-Automatisierung.
Puppeteer.
Ja.
Ja, ich meine, hier sind also, halt alle Testing-Tools so in einem zusammen.
Naja, aber Puppeteer ist ja eigentlich sozusagen, würde ich sagen, ist eigentlich so layertechnisch noch eins drunter. Weil Puppeteer selber, damit schreibst du ja nicht den Test, sondern das ist sozusagen ja nur das, die Peitsche, mit der du Chrome durch die Gegend scheuchst. Naja. Also ich bin da bei Testing auch, ich nehme gerne den No-Test-Runner, wenn ich kann. Wenn ich halt wirklich mit Unit-Tests durchkomme, dann freue ich mich jedes Mal wie ein Schnitzel, dass ich nichts installieren muss, dass ich einfach so sage, oh, das Ding ist da und ich muss nicht ein neues CLI-Kommando lernen, es gibt keine Breaking Changes, außer wenn halt meine Node-Version sich updatet und da gibt's ja so LTS-Support und so Kram, Zeug, das man bei NPM ja so gar nicht kennt. Ist alles total super. Aber wenn ich halt ein dickeres Geschoss brauche, dann nehme ich das. Ich weiß halt nur, dass ich, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, Jess nie wieder anfasse. Dieser Konfigurationsblödsinn geht mir so
auf. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt nicht hier weiterreden, ohne mal kurz über Jess zu reden, weil da wartet doch jetzt sicher jeder drauf, der hier gerade zuhört. Denn ich weiß nicht, ob es eine Person gibt, die generell keinen Schmerz damit hat. Und irgendwie tut mir das auch immer leid, wenn ich das so sage, weil ich kenne ja auch die Personen, die das ja auch teilweise immer noch versuchen, am Leben zu halten. Es wurde ja damals von Facebook oder Meta mal erfunden. Da war da bestimmt auch ein Core-Team dabei. Mittlerweile gibt es da nicht so mehr wirklich ein Team. Und es ist halt alles extrem viel Pain gewesen. Und dann kam so Pain aus verschiedenen Richtungen wie, ich hatte den Klassiker der Memory Leak, sobald ich ein Vue.js plus TypeScript-Projekt hatte, dann ging Jest überhaupt nicht mehr. Und dann gab es aber ein Memory Leak angeblich bei Node und dann wurde es in Node gefixt, aber das war dann nicht, wurde nicht backgeportet in die älteren Node-Versionen. Also haben alle Frontend-Developer gewartet, ob wir bitte mal auf die neue Node-Version konnten. Aber dafür müssten Backendler erst, bla bla bla. Also es war alles relativ...
Es gibt Module, kann es nicht und... Es funktioniert in keinen anderen Runtimes außer Node. Und also die Liste an Problemen, die das Ding hat, ist gefühlt unendlich.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob andere Leute überhaupt wirklich die gleichen Probleme haben, wie ich immer habe. Aber jeder hat leider dummerweise damit Probleme. Ja. Hier bei der Umfrage ist es so, dass hier ist 72% in Usage. Ich glaube, die wichtigere Info ist, es geht nicht wirklich runter. Denn das Wegmigrieren ist nämlich auch gar nicht so einfach. Man kann nicht mal eben kurz auf Vitest umswitchen. Die Awareness ist natürlich super hoch, weil es ja so gut wie jeder kennt. Und ich schätze mal, ich brauche jetzt nur auf Positivity zu gehen, um dann hier den Abfall zu sehen, dass man das eigentlich gerne austauschen würde.
Ach, also den Abfall habe ich auch in den anderen Ansichten schon gesehen.
Ich glaube, irgendwas steigt hier. Ach, Vitest geht hoch. Und... Ein bisschen, eigentlich will keiner testen. Alles doof.
Naja, klar, das lässt du ja auch heutzutage öfter mal von dem freundlichen Chatbot generieren.
Was ich auch schwierig finde jetzt bei den Komponententests, und eigentlich ist es egal, ob man das jetzt mit Jest oder mit Vitest oder mit Testing Library macht oder sonst was. Naja, Testing Library ist noch am meisten opinionated und lässt dich nur die gewisse Sachen machen. Ist, dass sie dir auch sehr viele Möglichkeiten geben und dass es online schon auch wirklich viele Beispiele gibt, wie du zum Beispiel ein in Vue Computed Property nachschauen kannst, wo es dann wieder die ganze große Gegenseite gibt zu sagen, möchtest du das Computed Property wirklich testen? Eigentlich solltest du doch testen, was im HTML landet. Also gibt's dann sowas Restriktionen, dass du auf die Computed Property gar nicht mehr zugreifen kannst, sondern nur was im HTML dann tatsächlich rauskommt. Und dann kannst du Snapshot damit testen. Aber machen Snapshots wirklich Sinn? Und welche Snapshots machen Sinn? Also diese Tools bieten dir generell sehr viele Möglichkeiten, wie und was du testen kannst. Aber wahrscheinlich ist die größere Problematik, was du testen solltest. Und das meistens sehe ich viel zu viele Tests. Dann hast du vielleicht irgendwo 100% grün, die sind aber alle sehr, 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 sehr brittle. Weil viele Tests da nicht so viel Sinn machen. Also da kann man ja auch von, wenn man so zumindest einmal so ein Tutorial gemacht hat in Testing-Driven Development, wo man da gesehen hat, man schreibt da quasi erstmal 10 Tests, gegen die man alle failen lässt, aber man löscht die dann auch wieder.
Das ist das Ding. Wenn die Leute sagen, ich generiere mir meine Tests, denke ich halt immer, ich hätte gern das Gegenteil. Ich hätte gern weniger von den Dingern. Weil je mehr ich von denen brauche, umso schwieriger ist es zu sagen, so, ich mache jetzt mal hier einen Breaking Change, weil, okay, ich habe halt downstream irgendwelche Leute, die meine Libraries benutzen. Die sind mir im Zweifelsfall egal. Aber wenn ich jetzt sage, ich ändere meine API hier komplett, dann muss ich auch meine ganzen Tests umbauen. Habe ich ja keinen Bock zu. Also jedenfalls hätte ich gern weniger Tests. Also ich hätte gern alles getestet, was nötig ist. Aber dann ist es doch etwas, was ich gerne so weit wie möglich reduzieren möchte. Also Code ist ja Notwehr. Ich will ja am besten nichts schreiben. Ich will ja einfach, dass alles funktioniert. So. Und wenn ich dann was tippen muss, ist halt doof, aber man muss halt das dann halt eben machen, weil sonst kriegt man ja nicht das Ziel erreicht, das man haben möchte. Und alle, die mir halt eben sagen, hier, drück auf den Knopf, dann kriegst du mehr Code, denke ich so, auf einem sehr kleinen Zeithorizont ist das hilfreich. Aber ich weiß nicht, ob ich das als dauerhafte Lösung für all meine Probleme haben möchte.
Wir hängen noch bei dem Satz, dass Code Nodeware ist.
No. Nodeware.
Ja.
Ja, ich
Nodeware. Mit D und mit EA. Es ist Nodeware. Wenn man dann also so ein T-Shirt mit einem Node.js-Logo anhat, ja.
Okay. Ja, natürlich.
Das ist halt das Ding. Vor allen Dingen, weil Testing ist halt ein so ein Ding, da kann man halt gewisse Aspekte messen. Du kannst ja Coverage messen. Du kannst die Anzahl an Tests sehen. Du kriegst eine grüne Zahl. Ne? Das ist ja der gleiche Kick, den du hast irgendwie, wenn du einfach nur bei Super Mario auf die Springen-Taste drückst. Dann kommt das Geräusch, bing, und dann denkst du dir so, ja, ist doch voll süß und gut und tschakka und davon will ich gerne mehr haben. Und dabei willst du eigentlich das Gegenteil. Also, okay, 100% Coverage ist ja nett, aber das ist ja nicht notwendigerweise immer sinnvoll, hilfreich und vor allen Dingen ja einfach auch eine wertlose Zahl, wenn du halt eben nicht wirklich sagst irgendwie, also keine Ahnung, 100% ist ja 100% und wenn du das Gleiche halt eben mit der Hälfte des Aufwands erreichst, ist ja besser. Aber wenn du halt dann daneben stehen hast, hey, 1000 Tests, denkst du dir halt eben, oh, 1000 Tests, super stabil. Aber vielleicht willst du das ja alles gar nicht. Und immer wenn du halt eben hingehst und du sagst, ich mache irgendwas messbar, dann geht das Entwicklergehirn hin und sagt sich, wunderbar, auf diesen Wert optimiere ich jetzt hin. Ob das sinnvoll ist oder nicht. Und dann ist die Kacke am Dampf.
Gut, alle, die jetzt aber hier zuhören und eine Antwort fragen für die Realität, das hilft hier alles nichts. Ich denke auch, dass das State of JS hier das widerspiegelt, was auch mein Gefühl ist, ist, dass Playwright die aktuelle Wahl ist, die man so trifft. Also Cypress geht runter bei Positivity, Storybook geht runter, über Chest haben wir schon gesprochen. Ich denke, Mocha und Selenium braucht man nicht mehr ansprechen, weil das kennen die cool Kids von heutzutage nicht mehr. Und Playwright ist beliebt und Vitis ist natürlich beliebt.
Mhm. Kleiner Einwurf noch eben, Revision 652, Testen mit Playwright, haben wir den Stefan Judis zu Gast gehabt, einmal bitte anhören, dann kriegt ihr da genau erzählt, warum das aber alle benutzen, mehr wollte ich gar nicht sagen.
Ich glaube, ich hänge in so einer Glaubensfrage fest.
Okay, und zurück zum Thema.
Also das Ding, es stimmt ja alles, was ihr sagt und so weiter und ich frage mich nur gerade, warum ich, wenn ich jetzt ein Backend-Projekt betreibe oder irgendeine Applikation betreibe, die nicht Frontend ist, warum Testen für mich absolut kein Problem ist, kein Thema ist, die das einfach mache und die alle Metriken, die du gerade erwähnt hast, ich gut finde und Code-Coverage gut finde und halt das Ganze als Erweiterung meines Verständnisses für das Programm empfinde, das ich gerade schreibe. Nicht? Also es ist...
Oh, das kann ich dir sagen. Das ist gar kein Problem. Das liegt halt daran, dass du eine Realitätslinse gewählt hast, die Komplexität reduziert. Weil du halt eben aus der ich liefere HTML vom Server aus Perspektive kommst und nicht so, okay, ich erfinde das neu jetzt, das DOM jetzt noch mal komplett neu, weil ich halt eben alles im Frontend mit erstmal Abstraktionen zukleistere. Weil du halt einfach eine inhärent weniger komplizierte Domäne gewählt hast, um dein Problem anzugehen. Ja, wahrscheinlich
ist das. Weil im Frontend ist das für mich einfach kein Thema. Also ich akzeptiere einfach, dass gewisse Dinge ein bisschen lockerer funktionieren müssen im Browser. Ne? Dass ich will ja dort keine harten Realitäten schaffen, sondern ich will mir eher an einer unreliable Umgebung anpassen. Deswegen arbeite ich generell defensiv. Das heißt, ich shippe wenig JavaScript-Code ins Frontend. Ich schreibe mein HTML und mein CSS so, dass das entsprechend anpassbar ist oder sich anpassen kann an die Umgebung. Und von dem her habe ich auch kein Thema mit irgendwelche Frontend-Bugs oder Tests, die ich machen will und will keine Komponenten.
Merk schon, du hast ja gar nicht alle unsere Probleme. Es ist ja so, wir einen Unit-Test zu schreiben für eine Funktion, darum sprechen wir ja gar nicht. Wir sprechen hier ja gar nicht, ob meine Add-Funktion eine Summe bilden kann, sondern wir sprechen darum, dass ich 5 Komponenten habe, die habe ich in verschiedene Komponenten aufgesplittet, damit die Dateien schön klein bleiben. Und ich keine Naming Collisions habe und diese Späße. Und jetzt mache ich vielleicht was in der allerobersten Komponente, die mein fünftes Grandchildren dann aber immer noch richtig anzeigen sollte. Und dann ist aber die Frage, teste ich das jetzt in der obersten Komponente oder teste ich das in der untersten Komponente? Und da gibt es sehr viele verschiedene Religionen, auf die ich jetzt alle nicht so unbedingt eingehen möchte. Ich habe da auch sehr konkrete Meinungen. Immer die, die am leichtesten nämlich zu handeln ist und zu maintainen dann. Aber das Problem ist dann, du brauchst die Tools, die dir das dann erlauben, das zu machen. Und ich sehe am meisten dann die Kämpfe damit, dass du in Chest jetzt vielleicht nicht an diese fünfte Komponente hinkommst. Oder dass es, oder machst du einen Shallow Mount oder machst du einen Mount, weil dann, wenn du die fünfte Komponente da in der Reihe testen willst, dann brauchst du ja eigentlich einen Mount und keinen Shallow Mount. Und schwierig. Und dann ist eigentlich das Tool Mount nicht so wirklich das Problem.
Weißt du wieder, was das Problem ist?
Shallow Mount, hast du
gerade
gefragt, Stefan?
Shallow Mount oder Shadow Mount?
Shallow Mount.
Noch nie in meinem Leben gehört.
Bei einem Komponententest, da mountest du die Komponente. Dann hast du das HTML der Komponente. Wenn in dieser Komponente jetzt andere Komponenten verwendet werden, also du hast irgendwie deinen Teaser und da ist ein Button drin und der Button ist eine andere Komponente, heißt Shallow Mount, dann steht da einfach nur, das ist mein Stub von meiner Box-Button-Komponente. Und wenn du richtig mountest, dann ist deine Button-Komponente halt auch das komplette HTML drin.
Ah, okay. Und du willst checken, ob je nachdem, was du
also, was
du im Input hast, da die richtige Komponente angezeigt wird und die richtige Komponente das richtige Event feiert und solche Scherze, oder?
Also solche Scherze. Und ich habe jetzt gerade selber gemeint, du willst das Computed Property nicht testen, sondern du willst ja schon das testen, was im HTML steht, aber eben nur im HTML von deiner Komponente. Wenn ich jetzt also das an eine andere Komponente weitergebe, dann teste ich natürlich nur, ob ich das Property richtig weitergebe, weil es mir ganz egal ist, was die Button-Komponente damit macht, ob das einen Text damit anzeigt oder ein Icon damit macht. Weil schön hier abstrahieren und trennen und jetzt nicht an maintainable halten. Und dann ist es vielleicht einfacher zu sagen, wir testen das gar nicht mit den ganzen Komponententests, sondern wir machen einfach End-to-End-Tests und schauen einfach mit visuell, ob es richtige ist. Sind wir wieder bei Cypress und so.
Was man ja vielleicht auch machen könnte bei so manchem Use Case, ist zu sagen, du hast jetzt ja dieses Komponententesting-Konzept sehr gut umrissen. Es scheint mir nur so, dass du da eine spezielle Konzeption des Begriffs Komponente hast. Wo so Sachen wie Computed Properties existieren. Was ja nicht notwendigerweise der Fall ist. Komponente kann ja alles sein. Ich glaube, der Grund, warum Stefan da so einen kleinen Realitätsgraben erkennt, ist halt das, dass er halt bei Komponente einfach konzeptionell sowas meint, so, das ist das Ding, das zeigt einen Foo an und das besteht aus einem Div da drin, ist ein Details mit einem Input-Element drin und da käme er ja gar nicht auf die Idee, irgendwas zu testen, weil das ja mehr oder minder in Stein gemeißelte Naturkonstanten sind.
Ja, genau, warum teste ich das, was ich dort rein?
Da kommt das her.
Ich weiß schon, das ist ungefähr, warum sollte ich testen? Ich kriege ja auch schon eine Krise, wenn ich Beispiele sehe auf Webseiten und die zeigen mir an, wie ich die H1 teste. Aber so ungefähr fühlst du dich jetzt wahrscheinlich, wenn ich von sowas rede. Warum sollte ich denn testen? Ich habe eine H1 geschrieben, warum sollte ich testen, was in der H1 steht? Ich habe das geschrieben, ich teste doch nicht den Browser.
Genau.
Naja, aber wenn du jetzt deine H1 konfigurierst per JavaScript aus, da ist ein dynamischer Name drin, so Hallo Vanessa, testest du dann, dass da Hallo Vanessa steht und nicht Hallo Stefan? Tja, wir haben uns da viele Probleme rangekarrt.
Und du, Stefan, musst dich nicht mal dagegen entscheiden, weil du dich halt eben in einer Domäne befindest, in der dieses Problem konzeptbedingt nicht existiert, weil halt nur Dinge passieren, die du halt selbst geschrieben hast und alles andere, die ganzen Abstraktionen, die ja unter Umständen sehr hilfreich sein können, wenn du halt irgendwie eine Single-Page-Application baust, die wählst du halt nicht per Default, sondern du wählst was anderes.
Ja, es ist aufregend, ja.
Nicht wahr?
Aber jetzt kapiere ich zumindest, warum manche Leute das Problem haben, aber du hast komplett recht, also ich habe mir einfach eine andere Set an Komplexität verschrieben. Und
das höre ich ganz oft, dass nicht verstanden wird, warum wir im Frontend so eine Problematik mit dem Testen haben. Und ich habe ja auch in anderen Programmiersprachen geschrieben und da verstehe ich auch nicht, warum wir im Frontend solche Probleme haben, weil das ist offensichtlich eine Funktion, da mache ich einen Unit-Test, hier brauche ich irgendwie eine Interaktion, also mache ich einen Integration-Test und fertig, aus. Die Frameworks haben sich halt alle extrem schnell entwickelt und dann gab es auch ganz viele Testing-Tools dazu. Aber so wirklich die Entscheidung, wie testen wir was genau eigentlich im Frontend, ist irgendwie immer noch nicht so richtig gefallen.
Ja, und vor allem, was testen wir, glaube ich. Also ich glaube,
das lässt sich auch nicht abschließend entscheiden. Also weil die Domäne ja im Prinzip endlos groß ist. Es kann ja jeder mit allen möglichen Eingabegeräten unter allen möglichen Performance Constraints auf alles Mögliche draufklicken, das ist halt kompliziert. Und alles, was ja sozusagen der Stefan-Weg, der halt auch vom Backend-Comment her ist, macht, ist ja zu sagen, das ist nicht mein Problem. Ne? Man entscheidet sich halt eben entweder, das alles zu lösen oder zumindest im Raum der lösbaren Probleme zu haben, oder man entscheidet sich halt eben dagegen, nee, das passt schon. Ist so
geil, dass ich und nach 10 Jahren oder mehr Jahren Working Draft auf einmal der Typ bin, der aus dem Backend kommt. Das hätte man nie zu träumen gewagt.
Naja, komm, wenn du statische Seiten generierst, das zählt jetzt in unserem speziellen Club hier schon als Backend, ja, okay?
Stimme ich zu.
So. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht immer das richtige Ding. Das wäre ja fatal, wenn du irgendwie versuchen würdest, eine super interaktive Single-Page-Application damit zu bauen. Ja. So. Aber machst du halt nicht. Und deswegen sieht das halt für dich alles so seltsam aus.
Mhm. Ich finde es aber irgendwie auch echt schade. Also ich finde es interessant. Ich muss jetzt mal positiver hier sprechen. Ich finde es interessant, dass bei dieser Liste, wo es sowas wie Selenium steht, das ist ja die Zeit, wo ich angefangen habe, als alle über Selenium geschimpft haben und Mocha. Und wir nehmen jetzt alle Chest. So, und jetzt ist es Chest. Wir nehmen jetzt alle V-Test. Und ich warte, ich bin jetzt in diesem Cycle, ich habe die Phasen schon durch. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt alt.
Ich würde gerne V-Test nehmen, aber jetzt habe ich ja gesehen, dass V-Test ja wieder VC-backed ist. Von dem her, ne, passiert einfach nicht.
Apropos, wir haben den Alex Lichter bald bei uns über Voizio zu sprechen. Mach hier mal
einen Teaser. Cool.
Oh, sehr gut.
Bescheid, dass ihr Zeit macht dafür.
Also, es ist witzig, dass ich jetzt die ganze Zeit ihr auch über Nuxt.js geschimpft habe. Ich habe nicht über Nuxt.js geschimpft, aber Alex Lichter, unser Nuxt.js Core-Mitarbeiter.
Ja, ich mein, das Ding ist ja das, also gerade bei gewissen Sachen, ja, wenn man das Gefühl hat, bei Gatsby und bei Chest hat man ja schon von Kilometer weiter Ferne gesehen, dass es irgendwann einmal in eine Richtung geht, die nicht funktionieren wird. Und ich weiß nicht mehr, was bei Chest das ausschlaggebende war. Bei Chest war für mich das größte Problem immer, dass sich Chest sehr stark darauf verschrieben hat, sich eigene Realitäten zu verschaffen, es ohne mich als Entwickler oder Entwicklerin Einfluss zu nehmen. Das heißt, du hast dort deinen Test geschrieben und es war dann auf einmal in einem VM-Kontext von Node ausgeführt und es hat gewisse Dinge gemockt und es hat deine React-Komponenten verstanden und hin und her. Das ist für diesen Use Case alles verständlich, aber ich komme halt immer ständig in Bereiche, also wenn ich Chest-Probleme lösen muss, dann meistens, weil die von Chest gewählten Abstraktionen und die von Chest gewählte Realitätsschaffung nicht mit dem übereinstimmt, was wir nachher tatsächlich machen wollen. Und dann kommt dazu, dass prinzipiell jedes Facebook-Projekt, das irgendwie veröffentlicht, irgendwann einmal verweist. Das haben wir so gesehen bei Jan, das haben wir so gesehen bei Chest, das haben wir so gesehen bei React, witzigerweise, das jetzt auch nur mehr stiefmütterlich von Facebook selbst betrieben wird. Ist das halt so ein Rezept für Desaster. Nicht? Du hast eine eigene Realitätsschaffung, du hast Maintenance, die für ein paar Jahre gut funktionieren und nachher irgendwie von der Community getragen werden muss. Und dann bewegt sich der Rest vom Ökosystem weiter, ohne dass die Bibliothek noch kann. Von dem her, ja, also ist per Design funktionieren die Dinge nur für eine gewisse Zeit. Und wir sehen das über und über.
Und zwar alle Dinge, nicht nur die Testdinge.
Ja, alle Dinge. Also ich rede von Jan als Package Manager genauso wie von Chest oder von irgendeiner anderen Bibliothek. Oder nimm dein beliebiges State Management Tool in React her. Nicht? Früher haben alle MobX verwendet heute keiner mehr. Oder so viel MobX-Leichen herumliegen, die irgendwie nur am Leben gehalten werden muss. Und witzigerweise, ich glaube, MobX ist auch vom ehemaligen Facebook-Entwickler entwickelt worden. Und ich glaube ja gar nicht, dass das große Problem oder die große Diskussion, die wir immer haben, das ist, dass wir so viele Frameworks haben und sie die Frameworks ständig, also dieses Meme, dass jeden Tag ein neues JavaScript-Framework kommt oder eine neue JavaScript-Bibliothek kommt und so weiter. Die sollten wir alle nach Python schauen, da ist das nicht ungleich schlimmerer. Nicht? Das Problem ist einfach, dass wir viele Dinge haben, von denen wir schon von vornherein sagen können, dass das nur Spaß auf Zeit ist. Und die Projekte, die wir machen, dauern länger. Also die Halbwertszeit unserer Projekte ist prinzipiell länger als die Halbwertszeit der Werkzeuge, die wir verwenden. Und mir fällt aktuell noch keine Lösung ein, wie man das sauber lösen kann. Und
Ich habe eine. Anerkennen, dass das ist. Das ist schon mal erledigt. Passt. Ja, hast du erledigt. Aber wenn ich jetzt dann sowas lese wie wir in der Company setzen jetzt auf dieses Framework und trainieren jetzt unsere Hochhäuser voller Entwickler darauf um. Also wir nehmen wirklich irgendwie die jQuery-Krieger und die Java-Leute und pressen die durch einen Next.js-Kurs und betrachten das Projekt damit dann als abgeschlossen. Wrong, ne? Naja, das ist ja ein guter erster Schritt, wenn du jetzt sagst, wir machen das jetzt so. Weil von mir aus, ne? Aber die Frage ist halt, folgen daraus dann auch die folgenden Schritte? Wie zum Beispiel die Erkenntnis, die du gerade formuliert hast, daraus irgendwas folgen zu lassen. Dass das halt eben alles so Spaß auf Zeit ist. Da kann man ja was gegen machen, indem man das halt eben anerkennt und halt eben dann entsprechend, wie du es vorhin formuliert hast, defensiv arbeitet. Sich auf die Basics besinnt. Das, was man halt eben tatsächlich in der eigenen Hand hat, so weit aufzurüsten, wie es geht. Also die Entwicklerinnen und Entwickler nicht nur durch diesen einen Kurs zu quetschen, sondern hinterher halt tatsächlich ständig weiter aufzuschlauen. Und vielleicht dann sogar noch ein bisschen vertikale Integration betreibt, damit man halt die am Ende mehr von seinem Stack in der Hand hat. Also das Problem damit ist, du kannst halt kein Patentrezept dafür wählen, weil du halt aus deinem Stack nicht weißt, wann welcher Teil für dich nicht mehr brauchbar wird. Das ist halt unvorhersehbar. Du weißt halt nur, mit irgendwas wird es passieren. Und darauf kannst du dich einstellen. Ich meine, so willkommen im Leben. Passieren ständig unvorhergesehene Sachen. Und auf die stellt man sich ja auch irgendwie einigermaßen ein. Das kann man mit seinen Projekten auch machen. Statt einfach zu sagen, ah nee, das kommt von Google, das wird bestimmt ewig weiter supported werden. Das kommt von Facebook, das ist eine große Firma. Das wird bestimmt ewig weiter supported bleiben. Das weiß man halt eben nicht. Also muss man sich halt eben dagegen, soweit es geht, halt eben immunisieren. Indem man halt seine Leute aufschlaut, ein bisschen vertikale Integration betreibt und defensiv an die Sache herangeht. Immer im Wissen, dass alles vergänglich ist.
Was hier jetzt anders ist als bei all den anderen Seiten, ist, dass bei den Pain Points, obwohl Chest das mit meistgewählte Tool oben noch war, ist Chest Issues nun nicht auf Platz 1, sondern Mocking ist auf Platz 1. Und das hat ja gar nicht explizit generell was mit einem Tool zu tun, aber auch mit Mocking verbinde ich auch immer sehr viel Schmerz, den ich überall gesehen habe. Und die Kommentare geben das auch so ein bisschen her, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, etwas zu mocken und die Frage auch immer im Raum steht, was mocken wir jetzt eigentlich? Aber gehen wir mal davon aus, wir mocken. Wie mocken wir denn? Du kannst ja irgendwie den JavaScript-Import mocken und dann was anderes hinzufügen. Oder du kannst vielleicht in den Folder namens __mocks irgendwas hinzufügen. Und mir fallen jetzt gerade nur diese zwei Möglichkeiten ein, aber wahrscheinlich gibt es dann je nach Tool noch drei weitere Arten und Weisen, was zu mocken. Und mockst du das ganze Modul oder mockst du nur die eine Funktion, etc., etc. Und wie geht es euch mit Mocken?
Mocke nicht.
Okay, sehr gut.
Tada! Naja, sagen wir mal so, ich versuche das halt tunlichst zu vermeiden, dass ich mir darum Gedanken machen muss.
Inwiefern? Also wie machst du das? Testest nicht.
Sagen wir mal so, ist das natürlich, glaube ich, so, dass das für unterschiedliche Domänen unterschiedlich relevant sind. So, du baust irgendwie eine JavaScript-Library, die aus irgendwie Strings andere Strings macht oder irgendwie ein Hash berechnet oder so, hast du kein Problem mit. Ne? Aber wenn du halt irgendwie Komponenten testest oder sowas, keine Ahnung, du machst irgendwie was so auf Next.js-Ebene oder so, dann willst du ja vielleicht so Kram auch mocken wie irgendwelche Endpoints oder Endpunkte ähnliches.
Endpunkte zum Beispiel oder
du mockst ja dir
Komponenten weg, weil du musst jetzt eben doch Mount machen und nicht Shallow Mount, aber die eine Komponente, die bräuchte dann irgendwie einen Apollo-Client drin, also mockst du dann diese eine Komponente weg. Punkt, Punkt, Punkt.
Genau, also du musst ja im Prinzip ein User-Interface reproduzieren. Ne? Und da, denke ich mal so, hast du halt so ein Compounding-Issue, dass wenn dein Interface nicht exakt das beschreibt, was es tun sollte, wenn du da so einen leichten Abstraktionsmismatch hast und dann musst du das Ding auch noch mocken, dann fängt es halt eben an, haarig zu werden. Und sozusagen Vermeidungsstrategie ist, ich mache halt nicht viel, wo das überhaupt relevant wird. Wenn, dann sind es halt meistens relativ einfache Sachen, weil ich halt eben versuche, mir das Leben so einfach zu machen wie möglich und halt irgendwie einen HTTP-Endpoint herzufaken, ist halt relativ easy.
Ja, nein,
ich halt eben sehe, easy.
Weil mockst du den HTTP-Endpunkt oder mockst du halt dein Tool deiner Wahl, das du nutzt, um einen Endpunkt aufzurufen? Also mockst du Axios oder mockst du Apollo oder mockst du den Endpunkt?
In einer abgestuften Entscheidungsvariante immer das einfachste, billigste, mit dem ich durchkomme. Ja? Und das ist halt wirklich so, wo ich vorhin schon gesagt habe, Code ist Notwehr, sind halt Abstraktionen und Third-Party-Code, das ist dann der Bündnisfall. Ja? Das will ich halt erstmal, das will ich halt dreimal nicht haben, aber das hole ich halt eben dann raus, wenn es notwendig ist und ich versuche halt einfach, mir diese ganzen Probleme vom Hals zu halten. Also kein Code ist so leicht zu warten wie kein Code. Kein Code läuft so schnell wie kein Code. Nichts ist so einfach zu testen wie kein Code. Wenn man einfach 5 Minuten länger nachdenkt und 3 Zeilen weniger schreibt und das halt einfach den ganzen Tag macht, dann gewinnt man am Ende.
Ja, aber benutzt du dann Signen oder benutzt du dann die Testmocks? Entschuldigung, ich kann da ewig weitermachen.
Naja, tatsächlich habe ich Projekte am Start, wo ich Ersteres verwende. Einfach nur, weil das ist halt schon so ewig da. Und ich weiß, dass das schon so ewig da ist. Und das ist irgendwie total nicht mehr cool und irgendwie relativ umständlich. Und die Webseite sieht aus wie Web 2.0. Aber das ist halt zumindest mal Boring Technology, die ich in alles rein integrieren kann, weil es halt einfach nur ein paar Funktionen boring.
Ich finde es einfach grandios, wie Stefan hier sitzt und ein bisschen zweifelnd anschaut.
Hey, wir sind jetzt doch visuell unterwegs. Ne?
Er macht ja im Prinzip das Gleiche, was ich auch mache, nur halt eben implizit. Und ich entscheide mich halt aktiv dagegen. So, war der Retro-Satanas, ich will mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Und das macht Stefan sozusagen qua seines Jobs automatisch. Aber ich bin sicher, wenn er jetzt so in unserer Frontend-Welt drin wäre, so wie wir das sind, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, blöde Wolken.
Ja, natürlich. Also ich bin mittlerweile genau das Meme geworden. Bis runter zum grauen Bart. Aber ja, nein. Ich glaube eh, dass ich da irgendwo Entwicklung verschlafen habe in den letzten 5 bis 10 Jahren, wo ich mir denke, okay, vielleicht auch, weil ich mich vor Komplexität scheue.
Du hast 100% keine Entwicklung verschlafen, mein Freund. Du hast nur andere Sachen angefangen zu machen.
Wahrscheinlich, ja.
Hammer, du bist hier in diesem Raum hier, in diesem Call, bist du der Rust-Experte.
Ja, stimmt.
Wie kannst du denn behaupten, die Entwicklung verschlafen zu haben, wenn du dich mit diesem komplizierten Scheiß auskennst? Mal ehrlich.
Ich mache übrigens sehr gerne Tests in Rust. Das ist irrsinnig angenehm zu machen dort.
Das ist da, wo du die Tests neben die Funktionen schreibst.
Du kannst die Tests neben die Funktionen schreiben, du kannst aber auch sogar die Tests in die Kommentare schreiben. Das heißt, du hast Unit-getestete Dokumentation, was einfach saugeil ist, wenn du der Bibliothek machst. Also ist,
machen jetzt einfach alle Rust.
Ja, bitte, mach Dinge auf jeden Fall einfacher. Macht andere Sachen schwieriger, nicht? Aber gewisse Dinge
machen. Ich wollte es gerade sagen, macht's die einfacher. Also ausführbare Line-Noise, mein lieber Herr Gesangsverein.
Andere Painpoints, die dann eben noch genannt werden, sind Konfiguration. Und ich schätze mal, ist jetzt auch ein bisschen egal, welches Tool, aber du musst halt in irgendeiner Art und Weise konfigurieren. Und wir haben dann die Performance. Ja gut, die kenne ich von Chest, weil es zu lange dauert. Hier steht sehr viel einfach nur slow drin. Es steht leider nicht dazu. Das fehlt mir bei der Umfrage total, weil du hast oben immer ausgewählt, hier, ich verwende da, 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 da. Und unten stehen dann meine Painpoints damit. Aber ich habe jetzt gar nicht die Verbindung, dass da jemand Performance geschrieben hat, der dieses Tool verwendet hat. Aber sie haben ja einen Query Builder. Wahrscheinlich kann man es selber bauen, bevor ich jetzt Mods. Da gibt's ja hier so Filters und sowas. Und dann kommt Chest und dann kommt ECMAScript und Command.js und auch hier sehe ich wieder ganz viel über Mocking oder eben Chest ESM Support. Und dann kommt ganz
Ich wollte gerade sagen, der Punkt 5 existiert, glaube ich, nur weil Chest noch relevant ist.
Ja, 100%ig ist auch ein großer Painpoint von uns.
Also könnte man sagen, ist dann Chest, ist dann eher so 8+6%, ist dann 14% und Konfiguration ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Chest, also ist wahrscheinlich doch Chest wieder auf Platz 1. An
ja, also ich glaube, dass die Top 10 dieser Probleme ist Chest-related.
Ja.
Also eindeutig.
Und man stelle sich wirklich mal vor, man könnte eine Software so schreiben, dass man die wirklich mit dem No-Test-Runner bedienen kann. Dann wäre das alles weg. Da kannst du nicht mit jeder Software machen, da kannst du nicht deine Komponententests machen, aber wenn du irgendwie überlegst, ich habe Problem A zu lösen und ich habe jetzt nicht irgendwie die Notwendigkeit, das notwendigerweise mit diesem Framework auf diese Weise zu machen, sondern ich habe die freie Wahl, dann könnte man sich in seinem Gesamtstack sehr viel Arbeit ersparen, wenn man einfach nur das Problem so hinoptimiert und seinen Stack so wählt, dass man auf diesen ganzen Problemkomplex verzichten kann und irgendwie sagen kann, weil das Ding zum Beispiel jetzt nicht eine View-Komponente rausrendert, sondern ein String von HTML, nur so als Beispiel. dann kann ich mir diesen ganzen Testkram sparen. Dann kann ich mit der einfachsten Version von Tests, nämlich Unit-Tests, das Problem erschlagen. Ich brauche keine Software zu installieren, weil sie halt in Node drin ist. Ich kann trotzdem TypeScript verwenden, weil Node das ja auch nativ spricht. Braucht mir dafür nicht mal irgendwie TypeScript zu installieren. Ich kriege alles for free, wenn mir die Möglichkeit gegeben ist, qua meines Schädels und qua meiner Umgebung, das Problem richtig zu framen und nicht für einen Stack zu entscheiden, der mir das Leben leicht macht und nicht einen, der irgendwie besonders flashy ist, auf dem Lebenslauf besonders gut aussieht oder jetzt halt Company Policy ist. In einer solchen Welt wäre vieles einfacher. Wenn wir sie denn hätten.
Mhm.
Tja, wollen wir stattdessen mal die Welt des Outros erforschen? Super, dann haben wir es nämlich tatsächlich jetzt geschafft, aus dieser ganzen Umfrage zwei weitere Seiten durchzugehen.
Ich würde gerade sagen, ich glaube, wir brauchen noch eine vierte Runde, oder?
Eine vierte und eine fünfte,
wahrscheinlich
eine sechste. Ja. Und wenn wir dann fertig sind, ist der nächste State of JS auch wieder da.
Wobei ich hier kurz anteasern kann, ich glaube, wir machen tatsächlich nur noch eine vierte und dann müssen wir, egal wo wir sind, aufhören, weil wir haben dann wieder ganz viel anderes im Backlog und das, sonst geht's irgendwie erst 2026 über den State of JS 24 weiter und dann müssen wir ja schon wieder über den von 25 reden.
Also ich habe auch einmal nach vorne geschaut. Ich meine, es liegt natürlich an uns dreien, wie wir das angehen, aber
wir reden auch Themen gar nicht wirklich über den State. Wir
ja, die Themen werden jetzt auch dünner. Also ich glaube, die Aufhänger sind jetzt geringer. Ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, eine Folge machen wir noch und dann haben wir das im Kasten und dann funktioniert das.
Auch hier wieder, Stefan, du framest das Problem sehr gut. Wir machen das als eine Folge. Eine Folge ist ja eine Komponente gleichsam. Und diese Komponente kann ja beliebig groß geschnitten werden. Das heißt, wenn wir einfach jetzt eine dreistündige Folge machen, haben wir eine Folge gemacht, aber haben dann den ganzen Rest vom State of JS drin.
Da kann ja irgendjemand anders dann drüber diskutieren, ob man die erstmal splitten muss.
Ja. So, genau. Das ist deren Problem. Das ist ja Version 1.0. Dann geben wir das ChatGPT und sagen, weißt du was, hier, komm, mach du mal. Okay,
super. Komm. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Ich finde diese Episoden sehr bereichernd für mein Leben. Auch wenn
unsere eigenen Therapiestunden.
Aber wenn ich jetzt ein bisschen einen Testing-Downer bekommen habe und bin ich trotzdem sehr happy mit dem, was
du kannst ja glücklich in deiner Rust-Welt bleiben. Das ist ja dann schön.
Ja. Genau, wie gesagt, von wegen, du bist stehen geblieben. Also hier, mal wirklich, mein Herr. Gucken Sie sich mal objektiv an, was Sie alles gemacht haben. TypeScript-Bücher geschrieben, die ja offensichtlich besonders gut sind, weil sie besonders gut ankommen.
Die kommen sehr gut an.
Ne? Gut. Also
werden gerne zitiert.
Muss man ja mal sagen.
Na, ich wär froh, wenn sie zitiert werden. Also.
Ja, wir haben da einen kleinen Plagiatsfall vielleicht aufgetan.
Ja, ziemlich sicher sogar. Aber spannend.
Das Working Draft Team arbeitet dran. Genau. Aber das ist jetzt, ja.
Ist nicht mein erstes Rodeo. Ich kann mittlerweile eine Kollektion an Plagiatsfällen vorlegen. Das ist ziemlich geil. Also mein Blog wird sehr gern als Vorlage verwendet. Aber dass jetzt sogar meine Bücher verwendet werden, mit dem habe ich es nicht da gekriegt. Also geil.
Ja, bald geht das mit AI noch weiter, weil die hat ja vom Internet gelernt.
Ja.
Schreib mir mal ein TypeScript-Beispiel
bei
XY. Hier ist das Beste.
Es ist ja nur ein Plagiat, wenn es einen Nicht-Computer macht.
Ja, da kommen wir aber gerne
ins
Philosophische,
ja.
Nicht?
Ja, komm, Timeout, das brechen wir jetzt ab. Verfolgt uns, liked uns, gebt uns Sternchen, kommt in den Community-Slack, schreibt uns auf Social Media. Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht.
Nee, das Wichtigste ist wirklich hier iTunes und Spotify, die irgendwas machen, was man da machen kann, damit die Tools uns auch schön vorschlagen.
Genau, so machen wir das. Das sind eure Hausaufgaben. Beim State of JS Teil 4 kontrollieren wir das auch. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.